zur neuen Folge des DDS-Podcast Ungehobelt. DDS ist das Fachmagazin für Möbel und Ausbau und das seit 125 Jahren. Unser Podcast heißt nicht Holzstreichler oder weich geschliffen. Mit Ungehobelt wollen wir authentisch auch von der raueren Seite des Lebens berichten. Dazu bin ich heute in der JVA-Schreinerei in Stadelheim in München und dies beim Leitungsteam der Schreinerei, Schreinermeisterin Katharina Walzer und dem Schreinermeister Alexander Zech. Mein Name ist Hubert Neumann, ich bin Schreiner, Schreinermeister und DDS-Redakteur. Ich fange mal mit dir an, Katharina. Wie kam es, dass du Schreinerin geworden bist, dann Schreinermeisterin und auch spannend natürlich, wie kommt es, dass du hier in der Gefängnisschreinerei arbeitest?
Ja, hallo. Ich bin auf einem Bauernhof in einem kleinen Dorf groß geworden und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt, also mit drei ältere Geschwister, und bei uns hat sich einfach daheim halt immer viel geriert und wir waren natürlich viel draußen, und als dann halt in der Schule drum gegangen ist, ja, was lernt man denn für einen Beruf, wollte ich immer was, wo man halt nicht nur im Büro sitzt. Und dann, ja, bin ich schon auch in verschiedene Richtungen mal gegangen und bin dann mal in einer Schreinerei zum Praktikum, und dann hat mir das total gut gefallen und die Aussage war da nur, bewirb dich aber nicht bei uns, weil der Chef ist nicht so toll. Und von den Mitarbeitern, gut, dann mache ich das nicht. Und habe dann aber in Ingolstadt einen super Ausbildungsbetrieb gefunden. Da war ich auch nie das einzige Mädel und wir haben echt, also wir sind immer gefordert und gefördert worden. Wir haben von Anfang an unsere eigenen kleinen Aufträge machen können. Und eigentlich war dann ab dem BGJ und erster Tag in der Ausbildung klar mir gefällt das, und habe nie überlegt, dass ich jetzt dann irgendwie nochmal was anders mache. Und ja, dann bin ich über Umwege einmal im Praktikum in Südtirol und war dann einmal ein bisschen im Ausland zum Schnuppern unterwegs.
Nur anschauen oder auch?
Nein, auch mitgearbeitet. In Kanada war ich da, genau, für dreiviertel Jahr. Und das war aber dann wieder später. Und dann, ich war auch gerne wieder zu meinem Ausbildungsbetrieb zurückgegangen und da hat es aber dann auch betriebliche Umstellungen gegeben und dann habe ich mir was Neues suchen müssen und dann war ich zwischenzeitlich mal wieder in einer ganz kleinen Schreinerei.
Also das alles als Gesellin?
Alles als Gesellin.
Also Erfahrung gesammelt.
Genau. Und in der Zeit war aber dann festgestanden, dass ich einen Meistertitel machen mag. Und habe mich dann in Garmisch beworben und dann hat es ja eh dieses Wartejahr gegeben. In meinem Fall war das halt zwei Semester nur zum Warten. Da war ich dann eben in dieser kleinen Schreinerei ohne CNC und wenig Schnickschnack. Genau, und dann war ich ab Februar 2016 in Garmisch in der Musterschule. Genau, und wollte dann auch danach immer noch weiterarbeiten, war dann auch wieder in der Möbelschreinerei in Waldkraiburg und haben auch tolle Aufträge gemacht, waren auch viel im Münchner Raum unterwegs und auch da hat es mir wieder sehr gut gefallen, auch hat es da wieder eine Umstellung gegeben, der Chef hat aus seiner Werkstatt raus müssen, wollte dann diesen Schritt nicht machen, dass wir nochmal umziehen, und dann war klar, ich brauche eine neue Arbeit und habe dann auf der Internetseite von der Schreinerinnung gesehen, dass die JVA München Schreinermeister sucht. Und so dieses Soziale hat mich eigentlich schon immer gereizt, auch in der Schule bei der Zweigauswahl. Und dann habe ich gedacht, ja, das hört sich jetzt wirklich spannend an, ich schaue es mir einfach mal an. Und genau, dann war ich erst als Beschäftigte hier, bevor ich dann für die Justiz noch mal eineinhalb Jahre Ausbildung gemacht habe. Genau, und eigentlich war es auch da ab Tag 1 so, dass man denkt, das Team passt super und wunderschöne Werkstatt und so diese Freiheiten, die wir halt jetzt hier als Team haben, genau, hat mich sehr beeindruckt und darum war dann auch klar, okay, ich mache das. Und auch seitdem die Ausbildung abgeschlossen ist, freue ich mich, dass ich da arbeite.
Strahlst du aus, strahlt ihr hier aus, aber bevor wir da wieder ein bisschen tiefer reingehen, Bei dir, Alex, wie war dein Werdegang? Wie wurdest du Schreiner und bist hier gelandet dann?
Also bei mir war es total klassisch, Schullaufbahn, dann am Ende von der Schullaufbahn ein Praktikum gemacht in der Schreinerei. Und dann hat er gesagt, ja, du, wenn du willst, kannst du bei mir die Lehre anfangen. Und dann war für mich das erledigt und dann bin ich Schreiner geworden. Und dann habe ich auch die Gesellenjahre halt dementsprechend gehabt. Dann habe ich die Meisterausbildung gemacht in Teilzeit. Habe dann als Meister gearbeitet und eines Tages sagte meine Frau dann, du, schau mal, kannst du mal was anderes machen? Bewirb dich mal in München. Und dann, ja gut, dann, das war dann die erste Bewerbung, was ich in meinem Leben überhaupt geschrieben habe für irgendeinen Betrieb. Weil sonst war das einfach nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Gut, dann war das Vorstellungsgespräch, dann haben die mich genommen und dann war ich da.
Also hier quasi, das
ganz
war
genau.
Das kam der Impuls von deiner Frau quasi.
Ganz so, genau,
richtig. Ich sag, so. Und davor in dem Betrieb, also da warst du ja schon Meister.
Richtig, ja.
Und die Meisterausbildung, du warst in Garmisch und ja. Wie hast du sie gemacht?
Ich habe alles in Teilzeit gemacht dementsprechend. Zum Beispiel Teil 4 habe ich einen Crashkurs gemacht bei der DEKRA und habe dann die Prüfung eben gemacht. Und dann Teil 3 habe ich in Weilheim gemacht und Teil 1 und 2 in der Handwerkskammer in Traunstein.
Also immer on top?
Genau, Step by Step einfach.
So 30, 40 Stunden Woche als Schreiner?
Ganz genau, zusätzlich.
Ja. Also quasi ein gut verwurzelter Handwerker.
Ja. Richtig.
Nicht aus der theoretischen Funktion. Ja. Und das scheint dir dann hier zu helfen, denke ich, wenn man so geerdet ist, oder?
Richtig. Bei der Meisterausbildung in Traunstein war es so, da haben wir auch einen Vortrag gehabt, dann hat die Dozentin gesagt, Herr Zech, Sie sind gut geerdet. Und da habe ich das erste Mal selber so gespürt, ja, eigentlich stimmt das, ich bin sehr gut geerdet. Und das ist für die Herrin wirklich eine sehr gute Sache, was mich da mit meiner Erdung der Herrin weiterbringt.
Ist bei dir ähnlich, so wie du das geschildert hast, ja? Auch wenn du jetzt anderthalb Jahre, drei Semester da in Garmisch warst, da war dann nie der Impuls zu sagen, so Garmisch, ich mache weiter Gestaltung, sondern ich will konkret arbeiten. Und du hast schon noch genannt, so ein bisschen der soziale Aspekt, das war einfach ausreichend und ein Ziel für dich, so,
ja,
sowas zu machen.
Also gut, ich meine, so dass man jetzt irgendwann sagt, okay, ich will jetzt im Gefängnis, aber das war jetzt bei uns nicht so. Ich glaube, das ist auch bei die allerwenigsten Kollegen da herin. Also Garmisch hätte mir allgemein natürlich sehr gut gefallen zum Arbeiten, aber da hätte ich zu der Zeit dann nur wieder eine Stelle als Gesellen gekriegt. Das wollte ich natürlich nicht nach der Meisterschule. Und für mich war jetzt das nicht so eine Debatte mit der Fachakademie, also für Raum- und Objektdesign. Ich habe mich da nie als gut genug gesehen in dem Gestalterwesen, oder das ist mir auch nie so leicht gefallen. Und ich glaube, ich habe dann doch zu der Zeit auch schon einfach Sehnsucht wieder nach Arbeiten gehabt, auch Geld verdienen natürlich, und noch machen. Also ich glaube, ich habe das auch immer genossen in die Betriebe, wo ich war, halt einfach das Möbel von A bis Z, von der Planung weg und ab dem ersten Zuschnitt bis zur Montage. Drum wollte ich auch nie so stehen, wo ich jetzt irgendwie nur in der Vorbereitung bin oder irgendwie nur an der CNC. Drum war der Weg für mich so dann ganz gut.
Das hier ist ja irgendwie doch ein ganz spezieller Ort, ja. Das spürt man so ein bisschen jetzt. Sind eure Gefangenen nimmer da? Wir haben sie ja vorher gesehen, wir haben die Bilder dazu geschossen, wir haben einen Fotografen mit da, um das ein bisschen aufzuzeigen, wie das ist. Aber hier so diese Mischung aus Handwerk, aus Verantwortung, das Ganze hat ja doch auch so ein bisschen eine gesellschaftliche Dimension. Trifft es zu, kann man das so sagen?
Ja, nein, ist ja auch im Gesetz so, das mit der Resozialisierung. Natürlich tragen wir da auch einen großen Teil dazu bei. Und es gibt Gefangene und es gibt natürlich Momente, wo man dann wieder merkt, es gibt oft schwierige Menschen und die sind jetzt da in Haft. Und natürlich können sie jetzt da von 7 bis Nachmittag um 3 irgendwie aus dem Gefängnisalltag ein bisschen entfliehen, indem das die halt bei uns arbeiten. Aber ich glaube, dass je länger das da sind, und ich glaube, das gilt für uns und für die Gefangenen, desto mehr steht eigentlich so das normale Schreinerarbeiten im Vordergrund. Also natürlich, wenn die Probleme haben, privat oder jetzt in der Anstalt, dann wird das besprochen. Oder manchmal dauert es halt vielleicht erst ein bisschen, bis da was hochkocht. Oder dann fragen wir, hey, was ist denn gerade los? Irgendwie, sie laufen gerade gar nicht richtig rund. Ich denke, das sind auch Sachen, die man ja draußen auch irgendwie hat, wenn halt jemand, ein Mitarbeiter, Probleme hat, dass man das halt dann thematisiert. Jetzt weiß ich nicht, ob so irgendwie das Thema ist aufgegriffen.
Da vielleicht jetzt bei dir nochmal, Alex. Du hast es ja auch, diese 18-monatige Ausbildung, kannst du da noch ein bisschen darauf eingehen, was, also man startet, will ja arbeiten als Meister, du hast ja dann das so mal begonnen, Katharina, und jetzt bei dir dann diese Ausbildung, was beinhaltet die und was bedeutet das und brauchst die?
Die braucht es definitiv, das ist ganz klar. Es sind 18 Monate einfach, was man Erfahrung sammelt im Haus, wie spielt das Ganze überhaupt da zusammen. Also die Anstalt in München, die ist so groß, man muss einfach wissen, was die rechte mit der linken Hand macht.
Wie viele Gefangene gibt es hier?
Circa 1200, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ist die Ausbildung schon wichtig. Es geht los mit der 6 Wochen Einführung. Das heißt, ich bin beim Ausbildungsleiter, bin dann einfach mal im Besuch, in der Torwache, einfach mal wissen. Ich sage immer, am Anfang ist wichtig, dass ich weiß, ich kann überhaupt, wo gehe ich aufs Klo, das ist einmal das Erste. Aber wie gesagt, die 6 Wochen Einführung dementsprechend, man ist eigentlich in allen Stationen einmal in München, in Stadelheim. Und dann geht es weiter, Ausbildungsteil 1 heißt es dementsprechend, da ist man dann fest einmal auf Station, einmal eine ganze Woche mal wo, sieht es dann. Dann geht es für 2,5 Monate circa, 2,5 Monate nach Straubing in die Justizvollzugsakademie. Dann ist einmal Urlaubszeitraum, dann ab September ist man wieder in München wieder, weil durchläuft wieder längere Posten, ist dann wieder in Straubing für circa 4 Monate, hat dann eine schriftliche Prüfung. Und dann geht es nochmal in den praktischen Teil über für 2-3 Monate, hat dann die praktische Prüfung und dann ist man nach 18 Monaten fertig und fertiger Justizvollzugsbeamter. Und die Erfahrung, was man da sammelt, ist sehr wichtig, sage ich mal, gerade mit dem Umgang mit Gefangenen. Was darf der Gefangene? Wie ist der zu resozialisieren? Das muss ich einfach wissen und deswegen sind die 18 Monate wirklich wichtig.
In der Zeit ist man dann aber raus aus dem Schreiner.
Man ist von der Schreinerei komplett heraus. Ab und zu halt mal wieder eine Woche erinnern. Genau.
Und simple Frage. Was hat euch überrascht, wo ihr angefangen habt? Also gut, Praktikum, also so vom Entsprachsystem, den Vorstellungen, die man hatte, oder was war dann doch anders, hier zu beginnen, ja, oder hier den ersten Tag zu arbeiten oder die erste Woche zu arbeiten? Was weicht da ab vom klassischen Schreinerinnenalltag?
Also ich glaube, da ist uns allen bei unserem ersten Tag da hingegangen, wie jetzt eigentlich auch als Besucher. Natürlich ist das sehr aufregend und spannend, halt in die Gänge halt einmal durch so eine Station zu gehen, wo links und rechts die Hafträume sind und man sich denkt, okay, auf diesem kleinen Raum sind die Gefangenen da täglich eingesperrt und können nicht selber entscheiden, wann gehe ich jetzt einen Gang raus oder nicht. Und halt auch so diese großen Schlüsselbunde, das macht ja auch schon irgendwie Eindruck, das ist ja was nicht Alltägliches. Also das ist schon sehr aufregend, einfach so dieses, diese Gefängnissituation einfach mal zum Sehen, wie lebt sich's da herin. Und ich finde aber jetzt im Betrieb, erinnert jetzt ja eigentlich wenig an Gefängnis durch die Aufteilung und auch die Größe von unserer Schreinerei. Und dann hat sich schon relativ schnell gelegt. Aber ja, natürlich am Anfang muss man erst einmal verinnerlichen, okay, irgendein Beschlag ist aus dem Keller zum Holen. Ich sage halt dann nicht, ja, Herr so und so, ging jetzt einmal runter, ich gebe Ihnen einen Schlüssel, Sie machen das da. Nein, natürlich gehe ich da runter, ich sperre die Tür auf, ich hole dem das Topfbandel oder was auch immer er braucht, gehe wieder raus und sperre wieder zu. Und so dieses, dass natürlich die Mitarbeiter da herin halt nicht so voll und ganz selbstständig arbeiten können aufgrund der Situation. Aber das legt sich dann auch relativ schnell. Und dann muss man sich halt einfach immer an die Gegebenheiten anpassen. Okay, was für Gefangene habe ich gerade da? Verstehen die mich? Mögen die arbeiten? Was können die arbeiten? Und das ist aber ja wirklich jeden Tag aufs Neue zum Schauen, wie läuft jetzt der Tag. Also das ist ja nicht, also kein Tag wie der andere.
Vielleicht nochmal als Basisinfo, wie viele Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, Gefangene habt ihr hier und wie schwankt es oder wie ist es? Oder wir kommen nachher noch drauf. Ihr habt ja auch jetzt sehr, sehr große Aufträge abgewickelt. Brauchen wir auch so ein bisschen Sicherheit, dass das auch jemand abarbeitet. Ja. Wie setzt sich das zusammen und das Team, das ihr habt, ja, und wie kontinuierlich könnt ihr mit dem arbeiten?
Also wir haben im Schnitt 12 Gefangene bei uns. Manche werden halt sehr schnell entlassen, manche sind ein bisschen länger da, je nachdem. Ich sage, im Schnitt sind es immer 12 Mann, was wir da haben. Dann ich und die Katharina natürlich als Leitungsteam und dann haben wir nur einen Gesellen, einen Zimmerergesellen aus dem Allgemeinvollzugsdienst, der uns immer tatkräftig unterstützt und in der Regel die Einbauten macht bei uns. Zur Planungssicherheit, wir haben im Prinzip keine. Ich weiß, es kommen wieder Männer nach, die wo bei uns wieder arbeiten, aber wie viele, in welcher Qualität, ich weiß nicht, was in einem halben Jahr ist. Aber dementsprechend haben wir unseren Betrieb 2023 umgestellt auf digital mit digitaler Zeichnung, mit Verschnittoptimierung und CNC-Technik. Und wir etikieren quasi dementsprechend alle Platten und die werden auf der CNC abgescannt. Dementsprechend bin ich nicht angewiesen, dass ich einen Fachmann habe, sondern sagen wir mal, die Motivation reicht. Wenn jemand motiviert ist bei uns zum Arbeiten, dann kann ich ihm alles beibringen.
Da vielleicht nochmal zur AV und es sind ja auch reguläre Aufträge, ja. Also ihr müsst so ein bisschen auch im Markt.
Richtig.
Das macht ihr, also die Kompetenz hat keiner da.
Nein, der Gefangene. Ich sag, das machen wir zwei. Jeder macht halt gewisse Aufträge, wir schauen, wer hat gerade mehr Zeit oder ein bisschen Luft, wer macht denn was für einen Auftrag, aber planen, organisieren, das läuft alles über uns zwei quasi dementsprechend und die Gefangenen arbeiten das dementsprechend in der Werkstatt dann ab.
Wir sitzen hier auf ungewöhnlichen Sesseln, Wikingerstühlen. Was ist das für ein Projekt? Also auch, also wenn man drumherum schaut, klassisch Melaminhart, Plattenmöbel, ein großes Stückzahl, ja, die ihr hier produziert. Aber ihr könnt nicht nur Platte, sondern so, wenn ich das hier anschaue, ihr könnt sehr individuell Möbel bauen.
Richtig.
Wie kommt das zu so einem Auftrag?
Bei uns ist es so, unsere Kunden, Bestandskunden, die schätzen das einfach. Die bringen aber die dementsprechende Zeit mit. Das heißt, wenn ich die Stühle sind zum Beispiel für einen Kollegen, der wo auf Mittelmarktmärkte geht, und der will quasi von uns immer wieder irgendwas Individuelles. In dem Fall ist es das. Der war jetzt im November letzten Jahres bei mir und sagt, Mensch, im Mai brauche ich es. Und ich sage, gut, okay, das bringen wir hin. Jetzt ist April, zufälligerweise ist genau jetzt der passende Gefangene da und hat das natürlich abgearbeitet. Gell? Wenn es natürlich jetzt spitz auf Knopf ist, ja, dann müssen wir jetzt selber zusammenhäufen und müssen halt die Stühle dann machen. Aber in dem glücklichen Fall haben wir jetzt einen gehabt, einen Gefangenen, der das perfekt kann und das mit Leidenschaft macht.
War es dann ein Schreiner oder
wer? Der ist gelernter Zimmerer und der hat gesagt, ja, das ist genau mein Ding.
Also, hier ist Eiche, Vollholzmöbel, Fräsungen drin, Grundbogen. Also ich beschreibe es ein bisschen, dass man das dann auch hier versteht. Klapper, ja. Ja, also wirklich anspruchsvolle Arbeit, die richtig auch möglich ist. Ja.
Ja.
Und diese Abwehr, aber da seid ihr einfach darauf angewiesen, den einen Mitarbeiter dann zu haben,
genau,
der das halt kann.
Ja. Ja.
Vielleicht jetzt gerade zur Auftragssituation oder der Art der Aufträge. Man sieht hier Küchen, man sieht Regale und zusammengekommen sind wir ja über die Innung München, über einen Geschäftsführer, einen Schreiner, den Sascha Wein, der gesagt, da müsst ihr unbedingt hin. Ja. Das hat jetzt ein bisschen gedauert natürlich. bis die Genehmigung, bis man hier rein konnte. Aber jetzt sind wir da und das Besondere für ihn war und weshalb er es vorgestellt hat, einfach die Dimension dieses Auftrages, den ihr zuletzt abgewickelt habt, hattet. Könnt ihr da noch mal was dazu sagen? Wie groß Umfang und wie viel Laufzeitkapazität der beansprucht hat?
Also es ist so, wir waren im Oberlandesgericht zusammengehockt im 2022 dementsprechend. Da war die Planung halt schon so weit, dass jemand die Büromöbel machen kann, darf, soll, wie auch immer, für das neue Strafjustizzentrum in München, wo insgesamt mehrere Gerichte in ein Riesengebäude kommen. Das Gebäude ist so ausgelegt, dass ca. 1200 Arbeitsplätze dort geschaffen sind. Und eigentlich hätten wir ursprünglich, war geplant, die Cafeteria ausstatten. Das war aber sehr individuell alles. Und dann sind wir eben draufgekommen, ja, wir könnten ja die Büromöbel dafür machen. Das wären immer schöne Serien. Und so ist der Auftrag dann zustande gekommen.
Also Serienmöbel ist von euch gewollt, weil ihr dann jemand hinstellen könnt,
richtig,
der als nicht Handwerker sein muss, sondern der halt einen Teilabschnitt
des
Möbels baut.
Vor allem, wenn ich den Plattenzuschnitt, unser Plattenzuschnitt ist auf einer Striebe aus dem Baujahr 1982, solange wie es die Werkstatt darin gibt. Ich stehe halt ein Maß ein und schneide halt einfach mal wochenlang nur Platten zu. Gell? Und für das habe ich meine Gefangenen, die genau für das geeignet sind.
Gut, das haben wir vorher gesehen, wir waren ja dort. Also wir sitzen hier jetzt ebenartig, aber der Zuschnitt, Plattenlager ist unten im Keller,
richtig,
und geht alles mit Aufzug runter und jede Platte stehend. Also das heißt, das ist ein guter Workout dann irgendwo auch für die,
richtig,
Gefangenen zu merken, was sie da.
Also die meisten Gefangenen machen das relativ gerne, sagen, ja, sie haben wieder Platten hinten reingestellt, dürfen die schon einladen in den Aufzug? Ja, lotz ist schon mal ein. Die wollen das einfach, ein bisschen Muskeln herzwangen, ein bisschen protzen, das ist halt da die ideale Arbeit für die.
Aber da jetzt nochmal vorne zum Justizzentrum, du sagst 1200 Arbeitsplätze.
Ja.
Was hat es denn für eine Dimension? Also Schreibtische, Regale, Cafeteria?
Also wir haben quasi die ganzen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtische gemacht. Also es sind ca. 850 Büros und die haben wir ausgestattet. Wir haben quasi einfache Büros, Doppelbüros und Dreifachbüros. Und wir haben Aktenhunde, Querrollo, Regale, elektrisch höhenverstellbare Schreibtische und die Querrolladen gemacht.
Und dann jetzt höhenverstellbar halt Zulieferer, die entsprechend kauft ihr ein?
Richtig, also wir arbeiten sehr viel mit der Schlosserei bei uns zusammen. Also zum Beispiel die ganzen Beistelltische, die hat unsere Schlosserei gefertigt, das Untergesteuer. Wir haben bloß die Platte drauf gemacht, das heißt bloß, wir haben die Platte drauf gemacht. Wir arbeiten da sehr viel mit den anderen Betrieben zusammen. Oder wenn wir was zum Lackieren haben, das gehen wir zu uns in die Malerei, die lackiert für uns. Das brauchen wir nicht extra machen. Genau.
Ihr seid also ein ganzer Verbund quasi hier von Betrieben.
Richtig.
Also Maler genannt,
Schlosser. Baubetrieb, Kfz-Betrieb, Heizwerk, GWI, Elektriker.
Also die ganze Bandbreite ist da,
richtig,
gegeben und die Kooperation funktioniert da dann ganz gut.
Ja, also wie gesagt, mit den Kollegen, das haut alles super hin. Und jeder ist eigentlich froh, wenn einer wieder, ja, du, ich habe den Auftrag, ja, wie viel haben wir? Ja, 800 Stück. Ah ja, sehr gut, da sind die Augen erstmal ganz groß.
Also die Denke ist gleich, ob Schlosser, ob Maler,
ja,
möglichst gleicher viel Arbeitsschritt.
Genau, weil ich richte das einmal her, oder zum Beispiel der Schlosser, der hat einen großen Schweißtisch, der richtet seine Schablonen her und schweißt die alles von der Hand, dann ist halt das 800 Mal das Gleiche. Perfekte Arbeit für uns.
Das ist die Zielsetzung.
Ja.
Wenn wir da vielleicht bleiben, nochmal vom Arbeitsschritt, AV macht ihr hier oder Angebote vorher, ihr müsst quasi auch drum kämpfen um den Auftrag oder müsst ihr das rausgeben. Vielleicht nochmal, wer sind so die klassischen Kunden, die ihr habt?
Die klassischen Kunden sind die Behörden in und um München und dann halt eben, ich sage mal, unsere Bestandskunden, die wo diese Arbeit wertschätzen. Wir sind jetzt falsch, wenn einer sagt, ich brauche eine Küchenarbeitsplatte, können Sie die mir einbauen? Also wie gesagt, die Hauptarbeit ist bei uns in der Werkstatt. Und wenn jetzt größere Montagen anstehen, dann haben wir dementsprechend eine Umzugsfirma, wo für uns die Sachen einbaut.
Und was wir jetzt sehen, ihr habt jetzt einen Rechner, macht die AV, da vielleicht die Schritte nochmal. Wir haben gesehen, Barcodes, also durchaus digitalisiert, auch wenn die Striebig von 82 da ist, da unten, wenn ihr da vielleicht die Schritte nochmal oder die Schritte nochmal benennt. Ja, oder.
Also wir zeichnen quasi alles im Vectorworks in 3D fix fertig. Sagen wir, das meiste zeichnen wir im Korpusgenerator, quasi mit der NC-Anbindung. Das heißt, ich zeichne das fix fertig, schicke das an den Kunden, der sagt ja, nein, oder wir ändern es dementsprechend halt ganz normal. Dann drücken wir aufs Knöpfchen, dann habe ich quasi meine Stückliste für die Verschnittoptimierung und habe für jedes Bauteil das CNC-Programm geschrieben und das dementsprechende Label oder Etikett für die Platte. Dann geht es bei uns im Keller, wie wir es gerade beschrieben haben. Der Gefangene schneidet es auf der Plattensäge zu, drückt wieder aufs Knöpfchen, der dementsprechende Barcode oder Etikett, manche Gefangene sagen auch Sticker, müssen es bloß noch draufkleben und fertig. Dann ist bei uns die Besonderheit, weil wir eben so alte Striebig haben, schneiden wir alles 8 mm Größe zu, legen das auf CNC und formatieren jede Platte. Quasi jeder Sockel, jede Tür, alles ist nur mal formatiert. Ich kann es aber natürlich auf der CNC abscannen und dann habe ich das Programm schon offen liegen. Dann brauche ich bloß noch die Sauger positionieren und kann es abfahren. Dann geht es hinter an die Kantenanleihenmaschine zu uns. Da sind in der Regel wieder meistens die zwei gleichen oder die, die halt da hinten angelehnt sind. Und dann geht es wieder daher in den Bankraum. Und dann hat jeder seine Zeichnung da dazu und kann es dementsprechend zusammenbauen, entweder mit Klamex oder mit Dübel, je nachdem.
Und jetzt kalkulatorisch, oder wie funktioniert das, wenn ihr Grobzuschnitt formatieren auf der CNC, nochmal 2 mm an bekannter runter? Ja. Ja, geht es denn auch, wenn ich jetzt da 800 Schreibtische baue und der andere Aspekt, was ich mich da frage, ist ja so, ihr steht ja groß drauf bei euch, Justiz, ihr seid Beamte, ja. Und wie passiert es denn da in der Kalkulation, wenn ihr jetzt ja JVA-Aufgaben habt, die haben ja jetzt eigentlich nichts mit der AV zu tun. Oder gibt es da so ein bisschen eine Trennung oder wie geht man mit dem um?
Ich sage mal, das eine ist die Schreinerseite, für das sind wir Schreinermeister mit Leib und Seele. Und die andere ist halt einfach, ich bin halt auch Justizvollzugsbeamter. Es sind zwei Schienen, das muss man getrennt sehen. Bei uns ist, Katharina hat zuerst schon mal gesagt, kein Tag wie jeder andere. Ich weiß nicht, was ist heute in der Früh los? Kommt der Gefangener oder muss der zum Anwalt? Ist eine Blitzentlastung gewesen? Ich weiß es nicht. Und da den Spagat machen, das ist richtig, den muss man schaffen. Und kalkulatorisch, das eine ist die Schreinerseite und die andere ist quasi die Vollzugsseite.
Und das ist dann getrennt. Und wie, also ich spüre ja so, bei euch stimmt so im Team, ich nehme an, dass das schon ein sehr wichtiger Punkt ist, auch den Gefangenen gegenüber, dass da so eine Klarheit herrscht und die kann ich nicht ausspielen oder.
Richtig.
Gutes Stichwort, ja. Na, die tanzen, oder die merken das eben, also die würden das merken, wenn es nicht so passend hat. Und dann ist halt eine ungute Stimmung, will natürlich niemand. Und ja, zum Kalkulieren, also natürlich kann man das immer schwer sagen. Erstens, wie der Alex sagt, welche Leute habe ich überhaupt da, wer macht dann was. Aber meistens hat man halt dann einfach so eine Durchschnittsannahme, was kann der Gefangene leisten. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt welche, die vielleicht ja sogar irgendwie eine Ausbildung haben, okay, dann darf ich jetzt den für diesen Auftrag annehmen und dann schätze ich halt auch, ja, wie viele Stunden braucht der jetzt da und gehe halt dann mit unserem Stundensatz auf und habe halt dann einen Materialzuschlag, wo halt dann eben unsere Löhne damit abgedeckt sind und halt die von der Verwaltung, was dann halt mit Rechnungsstellung und so weiter halt dann auch noch alles mit reinspielt.
Und jetzt von den Mitarbeitern vielleicht auch noch so ein bisschen drauf, wenn jetzt 10, 12 Leute da aktuell sind, wie setzt sich das zusammen? Was bringen die mit als Ausbildung? Oder das seht ihr ja in den Unterlagen, nehme ich mal an. Ja.
Also im Moment sind wir auf Gefangenenseite qualitativ auch recht gut ausgestattet. Also wir haben einen bosnischen Holztechniker, dann haben wir einen Zimmerergesellen, einen Schreinergesellen, manche, die halt mal Ausbildung angefangen haben oder jetzt halt zum Moment dann vor der Inhaftierung ohne Arbeit waren, aber die ja trotzdem Vorkenntnisse mitbringen. Wir haben ganz oft irgendwelche Bauhelfer und zwischendurch landen aber auch Gefangene bei uns, die einfach nur sagen, ich will Arbeit, ganz egal was, und die dankbar sind um jede Art von Ablenkung vom normalen Haftalltag. Und ja, also es gibt Gefangene, die wollen natürlich schon gefordert werden. Der jetzt halt eben diese Wikingerstühle macht, der kriegt halt jetzt einfach die Spezialsachen, die am Ende vom Tag sonst wir machen dann, wenn wir keine geeigneten Gefangenen hätten. Und dann gibt es aber für jede andere Art von Leistung und Willen von den Gefangenen eine Art der Beschäftigung.
Und müssen die sich bewerben oder wie kommt es, dass jemand in die Schreinerei darf, sage ich jetzt mal? Also so wie du es schilderst, ist es ja schon ein bisschen ein Privileg, rauszukommen aus der Zelle quasi und hier bei Licht und Raum und vernünftiger Tätigkeit sein zu können. Wie ist da der Vorgang? Wie geht es? Ja?
Also zum einen muss man sagen, in Stadelheim, wenn nicht alle Gefangenen mitarbeiten, dann hat eigentlich kaum mehr was funktionieren. Also man ist natürlich auf die Mitarbeit der Gefangenen angewiesen, sei es jetzt zu Reinigungsarbeiten oder Vorbereitungszwecke oder dann auch in der Wäscherei, in der Küche. Das ist ja eigentlich wie eine eigene kleine Stadt, wo alle Kräfte da gebraucht werden. Und jetzt habe ich die Frage eigentlich gebraucht.
Ja, wie
das kommt, genau. Kommen, ja, genau. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Zum einen werden die bei uns, wenn die ankommen in der Aufnahme, werden die gefragt nach einem Beruf oder nach der letzten Arbeit, dann ist das im System hinterlegt, wo dann unsere Vorgesetzten in der Werkdienstleitung auch gezielt suchen können. Hey, bei uns ist jetzt ein Zimmerer, eine Schreinerei gekommen, wollt ihr euch den einmal anschauen? Dann kommt es durchaus vor, dass man dann zu der Station geht, wo der Gefangene gerade untergebracht ist und dann da ein Gespräch führt und sagt, ja, wenn Sie arbeiten, was haben Sie für Vorkenntnisse? Also das ist ein Weg. Und der meist häufigere genutzte Weg ist, aber der Gefangene ist auf Station, kriegt mit, es gibt Arbeitsstellen, dann schreibt er einen Antragsschein. Das geht dann auch wieder an die Werkdienstleitung. Entweder schreibt er irgendwie drauf, ich würde gerne im Baubetrieb oder in der Gärtnerei arbeiten. Oder ich bin Kfz-Mechatroniker und mag natürlich im Kfz-Betrieb arbeiten. Oder sie sagen, sie haben keine Wünsche, sie wollen einfach nur arbeiten. Dann gibt es ja nicht nur bei uns jetzt diese Eigenbetriebe, nennen wir die, wo die ganzen Handwerksmeister sind. Es gibt auch noch Unternehmerbetriebe, die früher waren es im Palettenbau. Jetzt gibt es Betriebe, die Elektroteilchen zerlegen und da halt die Materialien quasi recyclingsfähig machen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Tätigkeiten, wo die Gefangenen arbeiten können. Und je nachdem, wo Bedarf ist, dort dann die Werkdienstleitung die Gefangenen dann erteilen.
Und gibt es denn auch eine psychologische Betreuung oder Einordnung? Also wenn man jetzt hier so in der Schreinerei steckt, also ihr habt ja alles, das ist ein normaler Trieb. Und wenn man so ein bisschen Tatort geschädigt ist, sage ich mal, wie ich oder so, wie die Pfeile und das, dieser Sicherheitsaspekt, ja, inwieweit greift der ein, spielt der eine Rolle?
Der spielt definitiv eine Rolle. Also wenn zum Beispiel das Gericht sagt oder wenn das Gericht einen Beschränkungsbeschluss erteilt, zum Beispiel der Gefangene X ist von der Arbeit ausgeschlossen, dann arbeitet der einfach gar nicht. Das ist einmal zum einen. Und dann gibt es aber, wenn die Anträge jetzt eintrudeln in der Werkdienstleitung, wie eben schon gesagt, dann kontrollieren die auch die Akte des Gefangenen. Die schauen dann, okay, gab es da schon mal irgendwelche Vorfälle? Ist der suizidgefährdet? Gibt es irgendwelche anderen Auflagen, die von medizinischer Seite vom Arzt festgelegt worden sind oder vom Psychologen? Und wenn da irgendwas vermerkt drin ist, wo dann wo dann für unseren Fall einfach nicht geeignet sind, dann wird der natürlich nicht in einem Betrieb eingeteilt, wo da eine Gefahr herrscht. Ansonsten kann bei uns aber jeder arbeiten, jetzt unabhängig vom Delikt und unabhängig von der, ob die jetzt in Untersuchungshaft oder in Strafhaft sind. Und die werden, wenn nötig oder wenn die das wollen, schon psychologisch begleitet, vor allem wenn es auf Therapiestationen unterbracht sind. Die gibt es jetzt in München für Gewaltstraftäter und für Sexualstraftäter. Da ist da immer eine Begleitung da von psychologischer und von sozialdienstlicher Sicht. Aber das ist eben gefangenenmäßig individuell. Wer braucht es, wer wünscht es? Ansonsten haben die Gefangenen auch jederzeit die Möglichkeit, okay, ich wünsche ein Gespräch mit dem Seelsorger oder da gibt es allerlei Hilfestellungen.
Und wie ist das jetzt für dich als junge Frau? Also man kennt es ja, ist ja oft Thema, also die Akzeptanz von jungen Frauen, ob Auszubildende auf dem Bau, da geht es ja doch oft das Rustikaner vor und sexistische Sprüche und also die Thematik, wie gehst du mit dem um oder wie begegnet dir das oder ist das Thema?
Also ich würde sagen, es ist wenig Thema. Ich glaube, das ist einmal dem geschuldet, also ich war zwar auf einer Mädchenrealschule, bin aber dann direkt halt in die Schreinerausbildung gegangen und war halt umgeben, eigentlich natürlich immer von Jungs, von Männern. Und habe da meinen Weg so gefunden. Ich meine, vielleicht war jetzt da das Aufwachsen mit drei älteren Geschwistern auf dem Bauernhof auch wieder von Vorteil, dass man halt auch mal weiß, damit umzugehen oder halt auch mit blöden Sprüchen halt einfach mal dumm zurückzureden. Also natürlich darf man sich da nicht alles gefallen lassen und natürlich gab es die blöden Sprüche und die blöden Witze. Und aber halt nie in der Häufigkeit, dass ich jetzt gesagt habe, ich fühle mich jetzt da ängstlich oder nicht ernst genommen. Aber natürlich muss man da ein bisschen robuster sein, glaube ich. Aber da war jetzt der Übergang von draußen in der Schreinerei für da herin jetzt halt eigentlich nicht groß, weil dieser Umgang halt oder in einem vermeintlich typischen Männerberuf zum Arbeiten, das war jetzt ja irgendwie gewohnt. Aber jetzt so übergriffstechnisch hat es jetzt zum Glück noch nie was gegeben. Es gab mal einen Gefangener, der hat mir halt Komplimente gemacht und das war am Anfang noch irgendwie ganz witzig oder jetzt ohne, dass man was drauf gesagt hat. Und dann hat sich das aber gehäuft und dann habe ich halt gesagt, er soll das unterlassen, das hat hier nichts zum Suchen, sonst arbeite er halt nicht mehr hier. Und das hat er dann auch begriffen und dann sind diese Sprüche nicht mehr gekommen. Und ansonsten, genau, fühle ich mich aber sehr wohl und man kann hier gut arbeiten.
Den Eindruck machst du ja, aber ich denke jetzt diese Klarheit, die gibt es, ihr definiert, wer hier arbeiten kann und wer nicht. Und wenn ihr sagt, nee, das passt nicht.
Der ist dann weg.
Der muss ich dann was anderes suchen.
Richtig.
Der
richtig,
ist dann da raus.
Ja.
Da ist dann diese Klarheit. Vorne, da steht ja ein Schild, ihr bildet auch aus. Was heißt es? Gibt es Azubis, die bei euch gelernt haben oder die lernen? Und wie sieht da der Ausbildungsweg aus?
Also bei uns, wir bilden ganz klassisch aus. Im Prinzip wie andere Schreiner, ich sage mal, wie draußen eine Schreinerei genauso. Mit der Besonderheit, dass bei uns das BGJ komplett in der Schreinerei ist, mit unserer Anstaltslehrerin. Und sagen wir mal, die meisten, wenn jemand abbricht, bricht er sowieso im BGJ ab. Aber sagen wir, der letzte Auszubildende war 2018, der fertig gemacht hat. Dann ging es weiter mit zwei Gefangenen, die haben das einfach nicht gepackt. Das haben wir dann im BGJ schon gemerkt, Mensch, das ist nichts. Und bei dem dritten jetzt, der hat dann leider Holzstaballergie gekriegt. Den haben wir dann vermitteln können an die Schlosserei. Und der hat dann quasi Schweißerkurse gemacht und hat dann später auch als Schweißer gearbeitet. Aber der Werdegang zu draußen eben, wir haben quasi das BGJ herinnen. Und dann kommt es darauf an, ist der nur länger bei uns oder wird er schon entlassen? Dann haben wir auch Partnerbetriebe, wo wir die ganze hinvermitteln können. Oder über einen Weinsascher von der Schreinerinnung München, wo wir einfach sagen, der kennt mehr Betriebe als wir. Wir können den da ruhigen Gewissens hinvermitteln. Oder halt wie 2018 der, wo es wirklich komplett fertig macht.
Und ihr bekommt dann auch mit, Und da hilft ja die Zusammenarbeit.
Dann richtig, mit das war damals wahrscheinlich sehr dann, gut.
Dass ihr wisst, okay, hier geht einer raus und ist jetzt vorqualifiziert und hat die Chance, ja, da jetzt in einen regulären Betrieb zu kommen.
Ganz genau. Und er erwirtschaftet einfach was und ist in Zukunft ein Mehrwert für uns alle, wenn der Mensch arbeitet. Dementsprechend.
Jetzt sind ja eure Leute auch eine Maschine. Ihr habt ja alles, was es hier, was es in der Schreinerei gibt oder in einer gut ausgestatteten Schreinerei gibt, steht ja da, ob jetzt die CNC von Homag oder die Martin-Fräse und Breitbandschleifmaschine. Wer darf an die Maschine? Oder wie? Also nicht jeder, der noch nicht an der Formatsäge gesägt hat, sollte an die Säge oder an die Tischfräse. Wie ergibt sich das? Wie definiert sich das, wer da dran darf und wie wird der geschult?
Also zum einen wird bei uns jeder Gefangene unterwiesen erst einmal. Der kriegt bei uns einmal Grundeinweisung, Unterweisung, wie alles zum Handhaben ist herinnen. Und dann wird jeder auf die Maschinen nochmal individuell unterwiesen. Mit Unterschrift, ganz klassisch, mit Betriebsanweisung. Und dann merkt man schon, wenn er mal daran arbeitet, funktioniert das mit dem oder nicht. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann kommt er wieder weg von der Maschine. Aber ich sage mal, bei den meisten funktioniert es. Und die, wo ja schon Schreiner gelernt haben, die kriegen trotzdem eine Unterweisung. Und dann funktioniert das in der Regel. Wir haben aber auch Gefangene, die wo einfach dafür nicht geeignet sind, die sind ja dann da im Bankraum einfach bei der Montage. Es ist ja genauso in Ordnung.
Oder Platten in Aufzug stellen.
Und genau, richtig.
Diese Aufgaben habt ihr auch. Also das heißt, im Lebenslauf hilft es ja dann auch, so wie ich das raushöre, wenn einer hier die Kurse gemacht hat und die nach, ja, den Nachweis hat, also gibt es ein Zwischenzeugnis oder gibt es ein Zeugnis oder je nachdem eine Bestätigung von euch auch?
Die meisten wünschen das gar nicht, aber wenn es um die Ausbildung geht, dass der draußen irgendwo weiterarbeitet, wenn der will, können wir dem eine Arbeit besorgen, das ist kein Problem.
Und so die Brüche im Einzelnen schwingt auch so ein bisschen mit, hilft es dann hier zu sehen, okay, ich arbeite hier Tag, ich sehe das, ist ja immer das Klassische, ja, ein Schreiner fragt oder ein Handwerker, was habe ich sehe am Abend, was ich getan habe.
Ja.
Und das, denke ich, hilft hier ja auch. Und merkt ihr dann auch Veränderungen, dass Leute über die Wochen, Monate noch mehr Selbstsicherheit oder einen gewissen Berufsstolz oder sowas entwickeln?
Ja, das merkt man brutalst, muss ich sagen. Wenn jemand ein Projekt begleitet von vorne bis hinten, zum Beispiel in der Montage oder so, dann sagt er, ah, das habe ich gebaut und ist am Ende des Tages oder am Ende vor dem Projekt brutal stolz drauf, dass er das jetzt geschafft hat. Und dann, wenn der andere Gefangene kommt und sagt, ja, schau, das habe ich gebaut, also das kommt immer wieder vor. Bei manchen ist es einfach so, ich mache meine Arbeit, ich bin abgelenkt, das ist okay. Aber auch viele, wo wichtig, stolz sind, Mensch, das habe jetzt ich geschafft. Oder gerade bei den Maschinenkursen, Mensch, ich habe das von Montag bis Freitag gemacht, ich bin an einer Sache dranbleiben und habe das wirklich mal durchgezogen. Und es gibt für uns halt auch ein positives Feedback, einfach, Mensch, ja, wir verändern die Menschen tatsächlich irgendwo in der richtige Richtung.
Also Montage war jetzt hier, das ist im Bankraum, da werden, weiß ich, die Möbel montiert.
Ja.
Und wie ist es denn, wer dübelt jetzt den Küchenschrank da hinten? Okay, wenn er intern in der Kantine ist, dann geht es einfacher, aber wie ist es, wenn der jetzt ja, bei einer Behörde montiert werden, ja, muss? Kann da auch ein Gefangener mit rausgehen und unterstützen oder wie funktioniert diese Baumontage?
Also quasi außerhalb der Montage von der Anstalt braucht man quasi immer einen passenden Gefangenen, der wo quasi kurz vor Entlassung steht und quasi vom Juristen eine genehmigte Außenbeschäftigung hat. Dann nehmen wir den natürlich mit. Aber oft ist es halt so, gerade wenn wir größere Serien haben, dann haben wir eben das Logistik-Umzugsfirma, die wo für uns montiert. Aber die kleinen Sachen können wir auch intern machen.
Okay. Und wie handhabt ihr es mit der Fehlerkultur? Also es passiert ja, ich meine, wenn es keine Fachleute sind, ich sage ja immer zum Glück, bei uns Schreiner, wir sind keine Chirurgen, aber...
Ja.
Aber dann kommt es ja dann doch vor, ja. das war zu kurz, ja. oder irgendwie die Kante ruiniert ist. Wie geht man mit dem um?
Also wir versuchen einfach, die Gefangenen so einzustellen, sage ich mal, dass Fehler passieren dürfen. Aber ich muss ehrlich sein. Und das ist ein Riesenaspekt. Wenn der Gefangene lernt, Mensch, ich kann zu den Betriebsbeamten gehen und kann sagen, ich habe jetzt das zu kurz runtergeschnitten. Fehler passieren, es ist so. Es ist wichtig, dass der Gefangene einsieht, Mensch, ich habe einen Fehler gemacht und ich stehe jetzt dafür gerade. Das ist eigentlich das Wichtige, was der Gefangene da lernen soll. Weil dann schneiden wir halt nochmal drum runter und ist erledigt. Aber er lernt dabei was. Und das ist das Wichtige. Es bringt uns nichts, wenn er das kurz runterschneidet und dann irgendwo verschwinden lässt in irgendeiner Ecke und uns dann das dementsprechend halt nicht sagt. Am Ende kommt es immer raus.
Aber manche müssen es ja sicher lernen, weil
ja, natürlich.
Ich denke, manche oder viele sitzen ja da, weil diese Transparenz im Leben nicht so gegeben ist jedem. Ja.
Ja, manche haben dann vielleicht schon ein Bammel, dass man da jetzt, dass dann irgendwie einen Anschiss kassieren oder so. Ich meine, da gibt es ja einmal verschieden große Fehler. Also einen Kopf haben wir jetzt noch niemanden runtergerissen. Aber halt auch für uns dann immer irgendwie wichtig zum sehen, ja, ist das jetzt ein Fehler, weil er einfach halt mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache ist oder so, weil das geht ja uns vielleicht auch mal nicht so, oder weil er halt einfach überhaupt keinen Bock hat und da nicht motiviert ist und da einfach überhaupt nicht richtig ernst an die Sache rangeht, weil dann sagen wir natürlich so, hey, das war jetzt wirklich ein dummer Fehler, vermeidbarer Fehler und den gleichen Fehler hast du schon dreimal gemacht. Ja, dann muss man halt schon überlegen, okay, vielleicht ist jetzt da auch die Arbeit in der Schreinerei dann nicht das Richtige, da muss man halt dann immer ein bisschen abwägen.
Ja, und dann vielleicht nochmal zu dem Erfolgserlebnis. Oder man sieht ja jetzt dann doch, was hier so alles dasteht, was ihr produziert. Es ist also jetzt keine, ihr habt ja auch einen Online-Shop hier von Stadelheim, oder gibt es ja da, glaube ich, wo man Produkte kaufen kann. Aber es ist jetzt keine Beschäftigungstherapie, sondern es ist jetzt schon wichtig, dass es reale Produkte sind, die raus in die Anwendung gehen quasi.
Ja, wirkliche Auftragsarbeiten. Also bei uns gibt es in der Anstalt eine Arbeitstherapie, halt vorwiegend für Jugendliche oder halt für Gefangene, die nicht geeignet sind, einer wirtschaftlichen Arbeit nachzugehen. Aber bei uns, die fangen ja erst mit dem Zuschnitt an, wenn der Auftrag zu uns reingegangen ist, wenn der Kunde was wünscht und wir die Sachen bestellt haben und die Materialien ja da sind. Genau. Jetzt habe ich wieder die erste.
Ja, also das sind reale Aufträge,
genau.
die und dann einen auch bestätigen, ja, dass man nicht irgendwie nur da arbeitet, damit was gemacht ist. Das ist ja das alte Thema jetzt so mit Maschinenkurs.
Genau.
Man macht einen Schachbrett und die ganzen Azubis haben nicht Schach gespielt oder so. Ja. Ja. Also dass man da, das ist schön jetzt in München wieder mit hin und machen die Boards, ja, Form verleiht und anspruchsvolle Dinge, das schwingt ja hier dann doch ein bisschen mit. Ja.
Na, und was man auch schon merkt, oder wenn man, oder im Gefangenen letzte Mal hat auch so ein Sideboard gemacht mit Licht und dann hat, war er natürlich nicht dabei bei der Montage und dann hat, haben wir aber von der Kundin ein Foto gekriegt und hat sich auch nochmal bedankt und dann haben wir gesagt, da schauen Sie ja so und so. Die Kundin hat sich nochmal bedankt, zugegeben, wie das im eingebauten Zustand ist und dann hat er sich auch total gefreut, wow, schaut ja richtig cool aus und hat ja ganz eine andere Wirkung, jetzt wie hier im großen Bankraum. Also da freuen Sie sich natürlich über Rückmeldung.
Dass man dann sieht. Wie seid ihr sonst mit der Innung verzahnt? Hat ihr seinen Innungsbetrieb? Wie gibt es da den Austausch? Einen Aspekt hat man ja schon so ein bisschen mit, ja, vielleicht künftige Arbeitgeber, wenn einer raus kann. Und was passiert da sonst noch so?
Also die zum einen halt sind jederzeit Helferstellung, also beratend tätig, sei es jetzt, wo wir dann bei der Ausschreibung von der CNC ein paar Rückfragen gehabt haben oder uns halt den ja noch Modell einmal anschauen wollten. Das ist eine Riesenhilfe, einfach durch das Fachwissen vom Sascha und da in der Innung. Dann gibt es noch ein Zusammenspiel. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt im Prüfungsausschuss. Ich darf dann bei den Gesellenprüfungen oder bei den Zwischenprüfungen mit dabei sein. Also da sieht man sich das eine oder andere Mal im Jahr. Und dann ist natürlich auch für so gesellige Zusammentreffen, sei es jetzt von der Innung im Sommerfest, wo wir uns blicken lassen und dann aber auch von unserem Oberflächen, also von unserem Lack- und Ölhändler, wo man die halt dann trifft, oder andere Vertreter von den Firmen, wo man halt sonst zum Tun hat, das Angebot nehmen wir dann gern wahr oder fahren auch immer gern mit nach Nürnberg auf die Messe, und es ist auch schön, wenn das die Innung organisiert und man sich einfach nur im Bus setzen muss. Also gibt schon ein paar Punkte, wo man sich trifft und wo der Austausch da ist und wo wir auch sehr froh sind, dass wir da einen Ansprechpartner haben.
Also ihr kommt gut raus, auch aus diesem Biotop JVA. Ja. Das ist ja so die Frage, wie, gut, habe ich ein Großprojekt, beschäftigt mich das hinterher, ja. Das wird so wahrscheinlich auch sein, geht es auf. Aber ihr seid ja schon raus aus dieser Welt, dann auch im Privaten und im Austausch, auch über Innung oder in anderen Bereichen.
Ja, also ist ja immer mental ganz praktisch, wenn man vorne rausgeht und seinen Anstaltsschlüssel einsperrt und sein Handy und seinen privaten Schlüssel wieder rausholt, dann ist das einmal so kopfmäßig, okay, jetzt lasse ich Arbeit in der Arbeit und gehe raus, und allermeistens klappt das auch ganz gut, dass man das trennen kann.
Ja gut, das haben wir ja auch bemerkt, also es ist ganz ungewohnt hier, ein Job als Redakteur, und man hat sein Smartphone nicht dabei, mit dem man ja sonst arbeitet, aufnimmt, Bilder macht. Also ist insofern dann doch schnell irgendwie ein bisschen eine andere Welt. Gibt es das draußen, aber ihr habt es ja auch gezeigt, diese Aufträge hier, Privatkunden, die kommen, also Vorurteile sind da außen, kommen nicht von außen, oder zu der Arbeit, die ihr macht, oder von Kunden. Wenn Kunden zu euch kommen, in unterschiedlichster Konstellation, dann spricht ja dafür, dass das Ansehen muss ja dann da sein von euch irgendwie.
Oder die man jetzt.
Ja, jetzt auch, das, es gibt ja Vorurteile.
Also auch Vorurteile. Nein, also ich glaube auch, die Leute, die zu uns kommen, haben jetzt da keine Vorurteile. Also auch, denen ist ja auch bewusst, wenn es Montagearbeiten gibt, dass sie können, dass ein Gefangener mit raus muss. Also das geht ja nicht, wenn der sagt, er lässt in der Anstalt produzieren, aber er will dann da jetzt halt keine Gefangenen dann bei sich. Manche, die bringen jetzt zum Beispiel ihr Auto bei uns zur Reparatur und haben jetzt uns die Schreinerei gar nicht auf dem Schirm. Die sagen dann, hey, kann ich bei euch vielleicht einmal was anfertigen lassen? Und jetzt gerade sind wir ja glücklicherweise eher auf dem Stand, dass wir ja viele Neuanfragen und Neukunden gar nicht ohne mehr kennen, weil wir halt einfach mit unseren derzeitigen Aufträgen so ausgelastet sind. Aber diejenigen, die bei uns anfragen, haben da keine Bedenken und Vorurteile.
Und wie ist das dann so von den anderen Betrieben? Also ja, so, ihr benennt es ja, die Zusammenarbeit in der Innung, die ist da, die ist im guten Level. Aber oder seid ihr auch Konkurrenten für Betriebe draußen? Spürt ihr das? Da hört man das mal. Ihr könnt ja Dumpingpreise machen, oder gibt es das Thema?
Das Thema gibt es natürlich, aber wir richten uns immer nach dem Marktpreis. Und ich kann jetzt Beispiele nennen. Es war mal ein Kindergarten im Münchner Raum. Der kommt mit der Zeichnung von einem Schreinerkollegen, der wo einer Schreiner in München ist, ob wir da drunter gehen können mit dem Preis. Sagen wir, nein, da geben wir gar kein Angebot ab. Also sowas machen wir einfach nicht. Und es soll da einfach ein Austausch sein, auch wenn wir uns in Erinnerung treffen mit anderen Schreinern, und ich will den anderen auch noch ins Gesicht schauen können. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, die anderen Schreiner draußen kaputt zu machen.
Also grundsätzlich nochmal, brauchen wir eine gute Portion Idealismus für den Job, oder so wie ihr das erzählt, ist es ja eigentlich ja fast eine normale Tätigkeit als Schreinermeisterin, als Schreinermeister. Also klar, ihr habt bestimmte Leute, aber es hat ja auch so ein bisschen was, das zurückkommt, oder sehe ich das richtig? Ja.
Also das ist eine gute Frage, ob man da eine Portion Idealismus braucht. Also ich glaube, natürlich gibt es, wenn man irgendwie draußen Freunde, Bekannte oder wo man das gesagt hat, ja, man fängt jetzt da in der Justizvollzugsanstalt, in der Schreinerei als Arbeiter an, und manche so, was? Und weißt du dann, was die Gefangenen verbrochen haben, dass die da sind? Und ich sage, ja, ich weiß das. Oh, und dann kannst du noch mit denen arbeiten und so ungefähr. Ach, ich könnte das nicht, sagen halt dann ganz viel. Und weiß ich aber gar nicht, ob das dann wirklich immer so ist. Also natürlich darf das nicht im Vordergrund stehen, was jetzt da wieso der Gefangene da ist. Und man versucht das, und das klappt ja allermeistens auch erfolgreich, das auszublenden, weil halt die Arbeit einfach im Fokus steht. Es ist einfach ein schönes, normales Miteinander arbeiten. Und natürlich gibt es schwierige Gefangene, genauso wie es schwierige Menschen gibt. Und manchmal führt man halt dann vielleicht auch dementsprechende Gespräche, wie es denn jetzt weitergeht oder wenn halt manchmal irgendwie Unruhe oder einfach eine ungute Stimmung reinbringt. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so, dass man jetzt sagt, okay, man hat jetzt nur diesen Gefangenen vor die Augen und das ist ja jetzt nicht alles, was zählt, sondern man mag ja die Aufträge, die man kriegt, gut abarbeiten und mit einem guten Gefühl entweder in den Haftraum oder wieder heimgehen.
Ja, vielleicht so eine abschließende Frage nochmal. Habt ihr eure persönliche Erfolgsgeschichte so jeweils, dass ihr sagt, boah, das war was ganz Besonderes oder das motiviert mich, wenn ich da dran denke, an die Situation, an die Begebenheit, an die Person, wie der sich da gewandelt hat. Gibt es das und könnt ihr das benennen?
Ja, also das schönste Erlebnis war eigentlich, wo dann der Auszubildende seine Gesellenprüfung bestanden hat. Also den Stolz, den werde ich nie vergessen, was der gehabt hat.
Ja, zu der Zeit war ich leider noch nicht da, den hätte ich auch gern gesehen. Ich habe mich interessiert. Ich erinnere mich auch an eine Situation, der Gefangene war jetzt eigentlich gar nicht so lang bei uns und war jetzt auch nicht so der beste Mann. Und da haben wir so Massivholzplatten für so IKEA-Möbel gemacht und die wöchentlich verpackt. Und dann war ich da mit denen unten und dann haben die da wirklich, waren bei der Sache und haben da gut gearbeitet und es ist schick gelaufen und so. Und dann habe ich einfach in meinen Augen eigentlich jetzt kein Riesenlob ausgesprochen und gesagt, hey, das habt ihr super gemacht, war gut. Und so, und dann hat der strahlende Augen gekriegt und hat das erst gar nicht ernst genommen. Echt? Und dann ich so, ja, habt ihr jetzt gut gemacht? Und hat sie riesig gefreut und hat sie, ja, bitte, dann gesagt. Und das hat dann auch so ein bisschen zum Nachdenken angekriegt, so dass natürlich ganz viel aus schwierigen Verhältnissen kommen und wo es halt vielleicht auch gerade in der Kindheit oder allgemein nie so das gegeben hat, hey, du hast jetzt was gut gemacht und so diese Anerkennung und das Lob, also das hat schon noch nachgewirkt, die Situation, dass oft ein einfaches Danke oder hey, das hast du gut gemacht, große Auswirkungen haben kann.
Ganz herzlichen Dank an euch zwei, dass ihr die Zeit genommen habt und uns hier empfangen habt in all den Facetten eurer Arbeit und eurer Gefangenen. Ja, und auch ein Dankeschön an die, die da zuhören. Bleibt dran, es gibt weiter spannende Geschichten. Alle 14 Tage wollen wir was Neues bringen, vergleichbar. Hier nicht immer unbedingt eingesperrt, sondern von draußen. Aber bleibt dran an Ungehobelt. Vielen Dank.